Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über das große Interesse und vor allem eben auch für die Einladung. Das Thema, wie mir deine Vorbereitung aufgefallen ist, ist doch sehr komplex. Ich war jetzt auch kein großer Hisbollah-Experte, habe mich da auch eingearbeitet und eben gemerkt, da gibt es unglaublich viele Aspekte, über die man sprechen kann. Ich werde heute nur eine kleine Auswahl davon berücksichtigen und ich möchte auch euch bitten, das zu verzeihen, dass das hier teilweise noch so ein bisschen ein Work in Progress ist sozusagen, weil ich mich in manche Sachen eben auch erst eingearbeitet habe in Vorbereitung für diesen Vortrag. Ja, der Titel über Geschichte und Gegenwart der Hisbollah umfasst dann ja, im Prinzip eigentlich etwa 30 Jahre. Die Ursprünge der Hisbollah, die sind zugleich im Iran wie im Libanon zu suchen. Libanon ist von der Bevölkerungszusammensetzung eine Besonderheit im Nahen Osten. Es gibt dort 18 verschiedene anerkannte Konfessionen und die Geschichte wie das politische System im Libanon sind stark durch diesen Konfessionalismus geprägt. Vereinfacht gesagt gab es nach der Unabhängigkeit von 1943 drei verschiedene, etwa gleich große Blöcke, nämlich die maronitischen Christen, die sunnitischen Muslime und die schiitischen Muslime, wobei die Christen die den mächtigsten Block darstellten und die Schiiten den ärmsten, unterentwickelsten und einflusslosesten Teil der Bevölkerung ausmachten. Im Iran dagegen ist es so, dass es ein mehrheitlich schiitisch islamisches Land ist, weshalb der Iran sich dann eben auch schon immer als so etwas wie die Schutzmacht der Schiiten weltweit begriffen hat. Entsprechend waren die Kontakte zu den Schiiten im Libanon auch schon vor der Islamischen Revolution sehr ausgeprägt. So hat etwa 1975 der libanesische Kleriker Musa al-Sadr mit Unterstützung des damaligen Schah-Regimes im Libanon die sogenannte Amal-Bewegung gegründet, also so eine politische und teils auch militärische Bewegung, die die Schiiten dort organisieren sollte. Pikanterweise hat eben dieser Musa al-Sadr sowohl mit dem Schah-Regime als auch mit Khomeini, also den islamistischen Feinden des Regimes, zusammengearbeitet. Man hat eben gesehen, es gab schon damals eine ganz enge Verbindung zwischen Iran und Libanon bzw. den libanesischen Schiiten. Zwei Ereignisse haben dann die Herausbildung einer weit radikaleren schiitischen Organisation als Amal im Libanon begünstigt. Das war eben zum einen der libanesische Bürgerkrieg, der zwischen 1975 und 1990 in dem Land tobte. Einer der Auslöser war die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus Jordanien 1970 im Rahmen des Schwarzen September, wo eben die Arafat und die PLO nach in den Libanon vertrieben wurden, ziemlich brutal. Und dort dann so was wie einen Staat im Staate in manchen Bereichen gegründet haben, von dort den Terror gegen Israel organisiert haben, von dort auch den palästinensischen Terror weltweit organisiert haben. Also das hat man heute nicht mehr so auf dem Schirm, aber beispielsweise das Olympia-Attentat 1972, das waren eher die Aktivitäten, in denen auch die PLO damals aktiv war. Zugleich hat sie eben auch militante Gruppen aus aller Welt beherbergt. Im Libanon war das nur teilweise gern gesehen. Insbesondere die libanesischen Christen haben sich eben an dem Machtzuwachs der anderen Fraktionen durch die Palästinenser gestört und entsprechend war dann der Ursache oder der Hauptkonflikt in dem im libanesischen Bürgerkrieg dann zwischen den sunnitischen Muslimen und den Christen. Das war natürlich alles sehr, sehr viel komplizierter, aber so kann man das grob sagen. Wie gesagt, neben Terrorgruppen aus aller Welt hat die PLO auch viele der Iraner ausgebildet, die dann 1979 das Schah-Regime stürzen sollten. Also eine weitere Verbindung zwischen Libanon und Iran. Das zweite wichtige Ereignis für die Herausbildung der Hisbollah war also die Islamische Revolution 1979, welche als Kern einer islamistischen Weltrevolution gedacht war und besonders auf die schiitischen Muslime weltweit ausgestrahlt hat. Anlass und Gelegenheit für den Export der islamischen Revolution in den Libanon war das israelische Eingreifen in den libanesischen Bürgerkrieg 1982. Israel hat sich dabei mit den christlichen und tendenziell israelfreundlichen Kräften verbündet und zwei Ziele verfolgt. Zum einen die Vertreibung der PLO aus dem Libanon, zum anderen eine libanesische Regierung unter der Präsidentschaft Bashir Gemayels, der dann einen libanesisch-israelischen Friedensvertrag schließen sollte. Die PLO wurde dann auch tatsächlich nach Tunis vertrieben und Bashir Gemayel wurde tatsächlich Präsident. Allerdings wurde er dann auch nach zwei Wochen schon ermordet, worauf dann die christlichen Milizen eben das bekannte Massaker in den Flüchtlingslagern von Sabra und Shatila anrichteten, was ja eben auch in letzter Zeit durch den Film Waltzing with Bashir nochmal bekannt wurde. Spätestens eben mit dieser indirekten Mitverantwortung für das Massaker war die israelische Intervention moralisch diskreditiert und gescheitert. Im Zusammenhang mit unserem Thema ist aber vor allem entscheidend, dass sie geradezu ideale Voraussetzungen für die Entstehung einer viel gefährlicheren Organisation, als es die PLO war, geschaffen hat, nämlich eben der Hisbollah. Man muss da allerdings genau sein, weil es ähnlich wie bei der Hamas von interessierter Seite oft hämisch heißt, ja, Israel habe die Gründung der Hisbollah eigentlich doch selber zu verantworten, sei selber schuld und so weiter und so fort. Die Kernmotivation von Islamisten und Islamistinnen entspringt aber eben ihrer antisemitischen und islamistischen Ideologie und nicht der konkreten Politik Israels, weswegen das Ziel ja eben auch die Auslöschung Israels und die grundsätzliche Negierung dessen Existenzrecht ist und nicht die Kritik an irgendeiner bestimmten Politik. Nichtsdestotrotz darf man eben gerade aus israelsolidarischer Sicht nicht übersehen, dass fehlgeleitete israelische Politik und die Libanon-Politik gehört da sicherlich dazu, immer wieder dazu beigetragen hat, dass islamistische Gruppen lokale und internationale Legitimität und Unterstützung erhalten haben. Konkret gab es beispielsweise schon sehr früh nach der Islamischen Revolution islamistische Kader aus dem Iran, die im Libanon eine islamistische Organisation zum Kampf gegen Israel aufbauen wollten. Da ist interessanterweise auch diese Person ganz prominent vertreten gewesen, also der heute Führer der grünen Bewegung, der hat damals ein bisschen grimmiger reingeschaut und war eben tatsächlich auch schon vor der israelischen Intervention einer der ganz stark drauf gedrängt hat, hier ja, islamische Revolution muss exportiert werden und im Libanon wollte er eben eine radikale anti-israelische Miliz aufbauen. Das wurde damals allerdings noch von Syrien gehindert, das allerdings im Rahmen des libanesischen Bürgerkriegs auch interveniert hat und da mit Israel auch in Konflikt geraten ist. Das ging für Syrien damals nicht gut aus, also Syrien war sozusagen Teil des Ostblocks und hat eben seine Truppen zur Verfügung gestellt. Israel hat westliche Militärtechnik gehabt. Das Ergebnis war, dass etwa 100 syrische Kampfflugzeuge abgeschossen wurden im Vergleich zu einem israelischen. Das heißt, es war von syrischer Seite einfach klar, dass gegen Israel mit konventionellen Waffen nichts zu gewinnen ist, weshalb Syrien dann eben die Errichtung einer irregulären Miliz auch unter iranischen Führung genehmigt hat. Und das ist im Prinzip bis heute der Fall. Also ist auch Syrien, was ich im Laufe des Vortrags weniger sprechen werde, aber auch Syrien unterstützt eben die Hisbollah und spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, dass die Verbindung zwischen Iran und Libanon aufrechterhalten bleibt. Obwohl es natürlich eben auch immer wieder Konflikte zwischen Iran und Syrien gibt um die Vorherrschaft in Libanon und obwohl es eben auch große ideologische Unterschiede zwischen den Regimen in Damaskus und Teheran gibt. Also nachdem Syrien sozusagen den Weg freigemacht hat, begann der Aufbau der Hisbollah 1982 mit der Einreise von 3000 Revolutionären, Kämpfern und Ausbildern aus dem Iran, besonders aus den Kreisen der iranischen Revolutionsgarden, von denen viele wiederum eben in den 70er Jahren im Libanon ausgebildet wurden. Also die in den Lagern eben der Fatah von Arafat. Das heißt, wenn man die Bedeutung des Kampfes gegen Israel heute verstehen will, dann darf man da auch diese frühen und prägenden libanesisch-iranisch-palästinensischen Verbindungen nicht übersehen, die eben schon von Anfang an sehr innig und herzlich waren, wie man vielleicht auf diesen Bildern auch sehen kann. Also das ist natürlich Arafat und Khomeini. Das ist so eine, heute verbindet man den Islamismus nur mit der Hamas, aber man darf eben nicht vergessen, dass Arafat da eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt hat. Schon von Beginn an zeigten sich zwei Eigenschaften der Hisbollah, die ihre weltweite Unterstützung und Bewunderung eingebracht haben. Erstens, sie hat immer wieder neue Standards gesetzt, was die Organisation der eigenen Kräfte und den Terror gegen die Feinde angeht. Und zweitens, sie konnte spektakuläre Erfolge im Kampf gegen Israel und den Westen erzielen. Und das eigentlich als fast einzige islamistische Organisation. Konkret fing das 1982 an. Das erste Ziel der Hisbollah war die Bekämpfung der israelischen Truppen sowie die Bekämpfung jeglichen westlichen Einflusses im Libanon und die Vertreibung der amerikanischen und französischen Truppen durch Selbstmordattentate in bis dahin ungekannten Ausmaße. Anders als etwas später die Hamas hat die Hisbollah gar nicht erst mit Sprengstoffgürteln angefangen, sondern gleich mit Sprengstoff beladene Autos und LKWs als ihre sozusagen Spezialität verwendet. Der erste Anschlag richtete sich gegen das israelische Hauptquartier in Libanon in Tyre. Am 11. November 1982 kamen dabei 75 israelische Soldaten und 23 Libanesen um. Und das ist bis heute der schwerste Anschlag gegen israelische Truppen. Am gleichen Ort folgte ein Jahr später ein zweiter Anschlag mit 28 israelischen sowie 32 libanesischen Opfern. Diese beiden Anschläge sind auch deshalb nicht sehr bekannt, weil lange Zeit von israelischer Seite schlicht behauptet wurde, es hätte sich dabei um einen Unfall gehandelt und eine Gasleitung sei explodiert. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass lange Zeit von israelischer und auch überhaupt westlicher Seite man nicht wahrnehmen wollte, dass man es hier mit Feinden und Feindschaft einer neuen Qualität zu tun hat. Am 18. April 1983 erfolgte dann ein Anschlag auf die US-Botschaft in Damaskus, bei dem 63 Menschen ums Leben kamen, darunter eben ein Großteil des Nahoststabs der CIA, wovon diese Organisation sich nach mancher Einschätzung bis heute nicht mehr vollständig erholt hat. Also es war ein sehr schwerer Schlag. Bekannter als diese Anschläge sind allerdings die Angriffe auf die internationalen Streitkräfte im Libanon. Dabei ist es eben wichtig zu betonen, dass es sich bei diesen Truppen nicht um irgendwelche Besatzungskräfte handelt, sondern dass sie in einer UN-Mission da waren, die das Ziel hatte, a. den Abzug der PLO zu begleiten und zweitens Stabilität und Frieden in das Bürgerkriegsland Libanon zu bringen. Am 23. Oktober 1983 raste dann eben ein Truck mit 5400 Kilogramm TNT in das Lager der US-Truppen nahe dem Beiruter Flughafen, wobei 241 Menschen ums Leben kamen. Fast gleichzeitig explodierte dann ein zweiter Truck am französischen Truppenquartier und forderte dort 58 Menschenleben. Hisbollah hat somit die Selbstmordattentate nicht erfunden, aber sie hat sie perfektioniert, als effektive Waffe gegen Israel und den Westen eingeführt und sie hat sie als erste offensiv auch theologisch legitimiert. Also, das ist vielleicht bekannt, es gibt ja sozusagen eine gewisse Problematik im Islam, ist der Selbstmord verboten und der theologische Diskurs im Rahmen der Hisbollah hat das als erstes sozusagen ganz ganz offen vertreten, dass das eben auch aus religiöser Sicht nicht nur legitim ist, sondern geradezu vorbildlich in das Märtyrium. Eine weitere Waffe, die Hisbollah perfektioniert hat, war die Geiselnahme. Im Laufe der Jahre wurden dann tatsächlich Hunderte von Geiseln genommen, womit man erfolgreich den westlichen Einfluss aus dem Libanon verdrängt hat. Es gab teilweise einfach auch Einreiseverbote in den Libanon von westlichen Staaten. Man hat damit viel Geld gemacht und man hat damit auch handfeste politische Ziele erreicht. Also nicht nur eigene Ziele, sondern auch Ziele der Islamischen Republik Iran. Die internationalen Truppen sind nach dem Anschlag, nach den beiden großen Anschlägen gegen ihre Truppen, Hauptquartiere tatsächlich abgezogen. Und nachdem eben auch die PLO zuvor schon abgezogen war, war ein Machtvakuum entstanden, welches den weiteren Aufbau der Hisbollah ermöglichte und begünstigte. Diese hat sich allerdings erst 1985 mit Namen und Programm in die Öffentlichkeit begeben. Und zwar, ich habe das hier schon am Anfang gehabt, ich gehe nochmal zurück. Zum einen Name und Flagge, ein paar Worte dazu. Hisbollah steht für Partei Gottes und das bezieht sich eben auf einen Abschnitt aus einem Koranvers, wo es heißt, und wer Allah und seine Gesandten und die Gläubigen zu Freunden nimmt, siehe, das ist die Partei Gottes, sie sind die Obsiegenden. Also man hat schon von Anfang an sozusagen dieses Motiv, wir sind die Partei Gottes und wir werden auch gewinnen. Das war schon von Anfang an so der Claim der Hisbollah, mit dem sie um Unterstützung geworben hat. Also das ist das, was über dem Gewehr steht. Unten steht die Islamische Revolution im Iran. Das wurde später abgewandelt in der Islamische Widerstand im Libanon. Ja, also Islamische Revolution im Libanon, davon natürlich auch. Die weitere Symbolik erklärt sich auch so ein bisschen von selbst. Natürlich die Kalaschnikow, also man hat die Militanz ganz prominent gemacht. Ich kann kein Arabisch, aber das Buchstabenteil, das da eben die Kalaschnikow in die Höhe hält, das ist wohl der erste Buchstabe des Wortes Gott oder Allah. Der Globus steht eben für den grundsätzlich weltweiten Anspruch der islamischen Revolution und der Koran soll dann natürlich nochmal die eigene religiöse Legitimität betonen und grün ist die Farbe des Islam, während gelb eben so ein bisschen das Kennzeichen der Hisbollah ist. Das Programm der Hisbollah würde im Februar 1985 in einer Moschee verlesen und danach als offener Brief an die Unterdrückten im Libanon und der ganzen Welt veröffentlicht. Also man hat sich gleich von Anfang an schon auch als Vorbild an die ganze Welt gewandt. Dort heißt es unter anderem, ich zitiere, wir sind Söhne der Umma, der islamischen Gemeinschaft, wir sind die Partei Gottes, deren Vorhut Gott den Sieg im Iran geschenkt hat. Also entsprechend erkennt die Hisbollah dann im weiteren Text auch das Prinzip des Wilayat al-Faqih, also die Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten an, was damals eben Khomeini im Iran war und heute Ali Khamenei ist. Das ist der anerkannte, sozusagen das geistige Oberhaupt der Hisbollah. Des Weiteren wird im Text dann zwar der Islam als die einzig mögliche Grundlage einer gerechten Gesellschaft beschrieben, aber zugleich bietet man sich breiten Bündnissen mit nicht-islamischen Kräften an, wenn es um den Kampf gegen den Weltimperialismus geht, dessen Zentrum die USA sind. Der letzte Abschnitt ist dann mit die Notwendigkeit der Vernichtung Israels betitelt. Dort heißt es, Zitat, wir sehen in Israel die Vorhut der Vereinigten Staaten in der islamischen Welt. Unser Kampf wird erst dann enden, wenn dieses Gebilde ausgelöscht ist. Wir erkennen keinen Vertrag mit ihm an, keinen Waffenstillstand und keinen Friedensvertrag. Wir verdammen auf heftigste alle Verhandlungspläne mit Israel und betrachten alle Verhandelnden als Feinde, da solche Verhandlungen nichts anderes sind als die Anerkennung der zionistischen Besatzung Palästinas. Zitat Ende. Also ist klar, dass mit Besatzung eben dann nicht die Gebiete nach dem Sechstagekrieg gemeint sind, sondern jegliche israelische Präsenz. Weiter heißt es im Programm, dass der militärische Apparat der Hisbollah nicht von ihren gesellschaftlichen Aktivitäten getrennt werden kann. Das ist wichtig, weil heute in vielen Diskussionen um die Hisbollah immer genau das versucht wird, zu sagen, naja, es gibt jetzt noch den bösen militärischen Flügel und der, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, aber es gibt eben auch diesen zivilen Flügel und der ist ja eigentlich legitim und macht auch gute Sachen. Tatsächlich hat die Hisbollah aber schon sehr früh begonnen, mehr als eine Miliz zu sein, sondern hat vielmehr den Anspruch erhoben, alle gesellschaftlichen Bereiche zu erfassen, nach islamischen Prinzipien zu prägen und vor allem auch zum Kampf gegen Israel umzugestalten. Da könnte man viele Beispiele nennen. Ich nehme jetzt einfach nur mal das der sogenannten Mahdi-Scouts. Also das ist sozusagen der libanesische Flügel der Pfadfinderbewegung, ja, also sozusagen eine Jugendbewegung. Die wurde schon 1985 gegründet. Was dort gemacht wird, kann man auf den Bildern unschwer erkennen. Das heißt, eben Kinder und Jugendliche werden dann schon von Beginn an islamistisch indoktriniert, paramilitärisch ausgebildet. Oben rechts sieht man einen Marsch, der, wenn ich das richtig gelesen habe, der Al-Quds-Tag im Libanon ist. Also das vielleicht mal so als Eindruck, wie das in anderen Städten als Berlin aussieht. Und ansonsten die Bilder auch mit dem Märtyrer, Stirnband und so weiter sprechen für sich. Wobei man eben nicht vergessen darf, dass natürlich nicht nur solche Aktivitäten Teil des Programms sind, sondern eben auch Sachen, die ja, junge Menschen halt irgendwie auch Spaß machen. Also irgendwelche Pfadfindergeschichten. Aber man bindet das eben, also die Erziehung der Jugend schon von ganz, ganz früh an mit dem Kampf gegen Israel und mit überhaupt dem Islamismus, Märtyrertum und so weiter zusammen. Und eben nicht nur die Jungen, sondern auch die Mädchen. Also ich werde nicht viel über irgendwelche Gender-Geschichten sprechen, obwohl das spannend wäre, aber zumindest mal diesen kleinen Ausschnitt. Also eben ganz klar auch Frauen oder eben dann Mädchen werden in den Kampf einbezogen. Interessant ist vielleicht das Bild unten rechts. Dabei handelt es sich um eine Zeremonie, bei denen eben die Mädchen sozusagen das Kopftuch anlegen und so eine Art Initiationsritual. Und dabei wird ihnen eben eingeprägt, dass das Kopftuch sozusagen eine ganz, ganz wichtige Stütze der Gesellschaft ist und dass das sozusagen eine Quelle der Stärke ist. Und wenn sie nur daran festhalten und die entsprechende Moral vertreten, dann wird das eben zum Sieg gegen die zionistischen Feinde und so weiter führen. Wie gesagt, diese Pfadfinder-Geschichte nur als ein Beispiel dafür, wie die Hisbollah alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche versucht zu organisieren. Es gibt dann noch ganz viele karitative Einrichtungen, Schule und so weiter und so fort, aber alles eben mit dem Ziel, die Gesellschaft zu islamisieren und auf den Kampf gegen Israel auszurichten. 1989-90 kommt dann der libanesische Bürgerkrieg mit dem Abkommen von Taif zum Ende und es wird vereinbart, dass alle Milizen ihre Waffen abgeben. Die Hisbollah lässt sich allerdings mit der Begründung nicht entwaffnen, dass Israel noch libanesisches Territorium in Form eines Sicherheitsbereichs im Südlibanon besetzt hält, das etwa 10% des libanesischen Staatsgebietes ausgemacht hat. 1991 wurde dem Libanon dann ein Kooperationsvertrag mit Syrien aufgezwungen, welches das Land bis 2005 praktisch zu einem Art syrischen Protektorat machte. Also syrische Truppen waren im Libanon stationiert und es ging einfach nichts gegen den Willen Damaskus. In den folgenden 10 Jahren führt Hisbollah dann einen Abnutzungskrieg gegen die israelischen Truppen sowie deren libanesische Verbündete im Südlibanon. Man wird dabei eben nicht nur von Syrien und Iran unterstützt, sondern erfährt auch in großen Teilen des Libanon eine gewisse Anerkennung als nationale Befreiungskämpfer gegen die israelische Besatzung. Und es war eine Besatzung. Das kann man erstmal, ob sie legitim war, darüber kann man diskutieren, aber faktisch war es einfach so. 1992 entschließt sich die Hisbollah dann auch an den Wahlen zum libanesischen Parlament teilzunehmen, also am politischen Prozess teilzunehmen, was sie bis heute macht. Darüber werde ich später noch reden. Ebenfalls 1992 geschieht dann etwas im Libanon, das auf drastische Weise die weit über das Land gewachsene Struktur der Hisbollah deutlich macht. Am 16. Februar diesen Jahres feuerten israelische Hubschrauber Raketen auf den Wagenkonvoi des damaligen Hisbollah-Generalsekretärs Abbas Mousavi und töten ihn zusammen mit seiner Frau und seinem 6 Jahre alten Sohn. Nachfolger Mousavis wird dann der damals erst 31 Jahre alte Hassan Nasrallah. Als Rache für die Ermordung ihres Führers sprengte sich am 17. März 1992 ein Hisbollah-Selbstmordattentäter mit seinem Auto vor der israelischen Botschaft in Buenos Aires, Argentinien, in die Luft, wobei 29 Menschen ums Leben kamen, davon viele Kinder in einer benachbarten Schule. Buenos Aires klingt erstmal wie ein erstaunlicher Ort für einen islamistischen Anschlag, aber tatsächlich verfügt die Hisbollah in Lateinamerika über umfangreiche Strukturen und Unterstützung und hat sie besonders unter schiitischen Migrantinnen, also teilweise eben auch Bürgerkriegsflüchtlingen, aber auch das allgemeine anti-amerikanische Klima sowie die schwachen staatlichen Strukturen kommen der Hisbollah in Lateinamerika entgegen. Und spätestens eben mit der verstärkten Annäherung zwischen der Islamischen Republik Iran und den verschiedenen anti-imperialistischen Linksregierungen in Lateinamerika, also eben insbesondere natürlich Hugo Chavez in Venezuela, hat sich die Hisbollah darauf noch stärker ausbreiten können. Der Anschlag von 1992 wurde dann 2 Jahre später, am 18. Juli 1994, nochmal deutlich in den Schatten gestellt, als unter dem Gebäude des jüdischen Gemeindezentrums, Amia hieß das, in Buenos Aires eine Bombe explodierte und 86 Menschenleben forderte. Die Art und Weise, wie das Attentat danach aufgearbeitet bzw. eben nicht aufgearbeitet wurde, ist wirklich schändlich und böte genug Stoff für einen eigenen Vortrag. Unter anderem gab es dann Gerüchte, dass sozusagen in der argentinischen Polizei auch einige Nazi-Sympathisanten waren, die damals diesen Anschlag zumindest toleriert haben. Und das war dann so ein Punkt, den niemand anrühren wollte. Und das hat sich wirklich auf schändliche Weise eben hingezogen. Letztendlich kam es dann allerdings 2006 tatsächlich zu einer Anklage von argentinischer Seite, und zwar gegen die iranische Führung und die Hisbollah. Und seit 2007 sind 6 Namen auf der Interpol-Liste geführt wegen diesem Anschlag, darunter auch Ahmad Wahidi. Das ist niemand anders als der seit 2009 amtierende iranische Außenminister. Das ist so ein typisches Beispiel, wie die Islamische Republik Iran mit solchen Sachen umgeht. Also sozusagen, wenn von internationaler Seite versucht wird, Druck gegen sie zu machen, sagen sie, okay, ihr sagt, es ist ein gesuchter Terrorist, wir sagen, es ist unser Außenminister, wenn ihr uns mit ihm reden wollt, könnt ihr eben wählen, entweder ihr setzt euch mit dem zusammen oder ihr brecht eben eure eigenen oder verstößt gegen eure eigenen Anordnungen. Aber zurück zum Libanon, wo sich die israelische Armee im Jahr 2000 aus der Sicherheitszone zurückzog, woraufhin die UN anerkannte, dass Israel kein libanesisches Territorium mehr besetzt hält. 2004 wurde dann auch die UN-Resolution 1559 erlassen, die, wie schon das libanesische Friedensabkommen, die Entwaffnung aller Milizen vorsieht, sowie den Abzug aller ausländischen Truppen. Wäre die Hisbollah eine nationale Widerstands- und Befreiungsorganisation, als sie sich eben gerne darstellt, wäre also nach dem israelischen Abzug spätestens der Zeitpunkt gekommen, die Waffen niederzulegen und sich als zivile Partei im Libanon zu engagieren. Freilich war und ist sie das nicht, also eine zivile Partei, und der Krieg gegen Israel ging unter einem anderen Vorwand weiter. Der Vorwand war eben die Sheba-Farmen. Das ist so ein winziges Stück Land mit ein paar Bauernhöfen, das laut UN zu den Golanhöhen, den syrischen Golanhöhen gehört. Und das aber Libanon für sich beansprucht. Aus verschiedenen juristischen Gründen kann Israel die gar nicht zurückgeben, weil unter anderem Syrien sich weigert, sozusagen den Besitzanspruch aufzugeben. Das ist aber eigentlich alles völlig irrelevant, weil es ist eben, wie gesagt, nur ein Vorwand zu sagen, nein, wir müssen weiter bewaffnet sein und der Kampf muss weitergehen gegen Israel. Wobei eben dieser Vorwand auch kaum nötig ist, da die Hisbollah ja immer wieder oft genug und deutlich erklärt hat, dass es hier um die Vernichtung Israels geht. Und auf dem Weg zu dieser Vernichtung Israels hat man eben nach eigener Einschätzung und weit verbreiteter Wahrnehmung einen Sieg errungen, einen Sieg durch militanten islamistischen Widerstand, nämlich den Abnutzungskrieg im Südlibanon, der dann 2000, wie erwähnt, zum Rückzug der israelischen Truppen geführt wird. Das wird als Sieg verkauft. Das Scheitern der israelisch-palästinensischen Friedensgespräche in diesem Zeitraum, also 2000, und der Start der Al-Aqsa-Intifada muss dann eben auch genau in diesem Kontext verstanden werden. Israel ist schwach, Israel kann besiegt werden. Das ist dann eben das bis heute die islamistische Sicht, die durch die Erfolge der Hisbollah gestützt wird. Der größte Triumph der Hisbollah in ihrer Wahrnehmung sollte aber noch bevorstehen. Das wäre nämlich der zweite Libanonkrieg. Nachdem es in den Wochen zuvor schon zu vielen Scharmützeln zwischen Israel und der Hamas bzw. Israel und der Hisbollah kam, wurde am 12.06.2009 die israelischen Soldaten Ehud Goldwasser und Eldad Regev durch die Hisbollah von israelischem Territorium entführt. Drei Soldaten wurden bei diesem Überfall getötet. Schon zuvor wurde Gilad Shalit aus Israel in den Gazastreifen durch die Hamas entführt. Der Name der Hisbollah-Operation war gehaltenes Versprechen. Und die Operation fand im sogenannten Jahr der Freilassung der Gefangenen statt. Das heißt, dass das Ziel der Hisbollah war, die Freilassung von Hisbollah-Gefangenen zu erwirken. Insbesondere auch ein gewisser Samir Kunta. Das war jemand, der so ein ganz besonderer als ganz besonderer übler Terrorist galt und sicherlich auch zu Recht, weil er eben 1979 bei einem Entführungsversuch in Israel mehrere Menschen getötet hat und sozusagen als das schauderhafte Detail, für das er verurteilt wurde, dabei eben auch einem kleinen Kind in den Schädel mit seinem Gewehrkolben eingeschlagen hat. Und der wurde eben so als prominentes Ziel von der Hisbollah ausgegeben, wir werden den freikriegen. Das war das Ziel der Entführung der israelischen Soldaten. Wider der Erwartungen von Hisbollah hat Israel allerdings auf die Entführung mit massiven Militärschlägen reagiert und die nächsten 33 Tage haben die Norden Israels und besonders die südlichen Regionen im Libanon in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die vielen toten Zivilistinnen und die gewaltigen Schäden auch an ziviler Infrastruktur im Libanon sind vor allem auf die systematische Verwischung der Grenze zwischen zivilen und militärischen Bereichen durch die Hisbollah zurückzuführen. Raketen wurden also beispielsweise in Dörfern gelagert und von dort auch abgefeuert. Gleichzeitig war die Hisbollah bis zum Ende des Krieges in der Lage, den Norden Israels, also bis zu Haifa, mit Raketen zu beschießen, was auch in Israel große Flüchtlingsströme verursacht hat. Und man hat auch auf israelischer Seite es plötzlich mit einem Angriff ganz neuer Qualität zu tun gehabt. Also eben nicht diesen kleinen Katyusha-Raketen, die aus dem Gaza größtenteils abgefeuert werden, sondern auch Raketen mit wesentlich größerer Reichweite. Die Tatsache, dass Hisbollah bis Ende des Krieges in der Lage war, Israel zu beschießen, dass es Israel nicht gelungen ist, die Hisbollah zu zerschlagen, war aus Sicht der Hisbollah schon ein Sieg, und zwar ein göttlicher Sieg, wie es dann immer wieder in den Reden Nasrallahs hieß. Ein Sieg, der 2008 dadurch gekrönt wurde, dass eben tatsächlich Samir Kunta freigepresst wurde, zusammen mit vier anderen Gefangenen im Austausch gegen die Leichen der israelischen Soldaten, also eben, wie gesagt, nicht mehr am Leben waren, die vermutlich schon bei der Entführung selbst umkamen. Ein Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie Hisbollah sich diesen Sieg darstellt. Und zwar handelt es sich um eine Kundgebung, ich glaube 2008, eine Rede von Hassan Nasrallah. Das ist jetzt auch mit Ton, das geht hier leider nicht übers Mischpult, aber ich hoffe, dass das hier A funktioniert und B laut genug ist. Zur Not kann ich dann vielleicht das Mikrofon hinhalten. Ja, genau so sollte es eigentlich nicht sein. Sorry. Das klappt schon. So muss das sein. Das eben als nur ein Beispiel, wie die Hisbollah ihre Sicht der Dinge darstellt. So Rückzug aus Gaza, Rückzug aus Südlibanon, Libanonkrieg 2006, das alles hat gezeigt, Israel ist verwundbar und der islamische Widerstand ist sozusagen die Waffe, die Israel zerschlagen kann. Israel ist so schwach wie ein Spinnennetz. Das ist eine Formulierung, die dann Nasrallah auch immer wieder mit Bezug auf einen Koranvers gebraucht. Seit 2006 hat die Hisbollah aufgerüstet, nochmal verstärkt aufgerüstet. Sie verfügt heute über bessere, zielgenauere Waffen für ein Raketenarsenal, das nach manchen Einschätzungen dreimal so groß ist wie 2006. Und das eben trotz der UN-Resolution 1701, nach der erneut gefordert wurde, dass die Milizen entwaffnet werden sollen und durch die auch UN-Truppen in den Südlibanon stationiert wurden. Aber sie sind eben machtlos. Sie wollen vielleicht nicht, aber vor allem können sie nichts gegen die Aufrüstung der Hisbollah unternehmen. Weswegen man heute sagen muss, nur etwa 5 Jahre nach dem Libanon-Krieg 2006 ist die Hisbollah heute militärisch stärker als je. und die israelischen Zeitungen, wie eben auch die politikwissenschaftlichen Diskussionen in internationalen Magazinen sind voll von Artikeln, in denen darüber spekuliert wird, wann der nächste Krieg ausbricht und wie er verlaufen wird. Also wie er verlaufen wird, ist, wenn er ausbricht, ist schon mal relativ klar, weil es wird einfach noch sehr, sehr viel größeres Leid und Zerstörung auf beiden Seiten hervorrufen, weil natürlich in dem Moment, wenn Hisbollah jetzt stimmen die Bilder nicht ganz. In dem Moment, in dem die Hisbollah von dem Gebrauch macht, was auf diesem Bild zu sehen ist, nämlich von Raketen, die Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und so weiter erreichen, in dem Moment wird natürlich auch die israelische Reaktion nochmal extrem viel stärker sein. Und also man kann einfach nur hoffen, dass das nicht passieren wird. Nicht nur militärisch, sondern auch politisch scheint Hisbollah im Libanon so stark wie nie zuvor zu sein. Und dabei schien es vor wenigen Jahren in eine ganz andere Richtung zu gehen. Am 14. Februar 2005 wurde der populäre ehemalige libanesische Ministerpräsident Rafik al-Hariri durch einen Autobombenanschlag ermordet, zusammen mit 21 weiteren Menschen. Nachdem ein Proteststurm international und vor allem auch im Libanon losbrach, der vor allem ein Ende der syrischen Besatzung gefordert hat, also Syrien wurde da sofort verantwortlich für gemacht, rief Hassan Nasrallah am 8. März zu einer Demonstration auf, die Syrien unterstützen sollte und Israel und die Vereinigten Staaten der Einmischung in die internen Angelegenheiten Libanons beschuldigt hat. Das war die sogenannte, da hat sich sozusagen das Lager des sogenannten 8. März herausgestellt und nach manchen Angaben konnten die etwa 500.000 Demonstranten und Demonstrantinnen mobilisieren. Eine Woche später, am 14. März, hat sich allerdings eine Gegenbewegung zusammengetan, die nach manchen Angaben fast 1,5 Millionen Menschen mobilisieren konnte, also sozusagen die Bewegung des 14. März. Und der Druck dieser Bewegung und auch der internationale Druck war so stark, dass am 27. April tatsächlich ein Rückzug der syrischen Truppen erfolgte. Wenn man heute die Aufstände der arabischen Welt blickt, darf man also die sogenannte Zedernrevolution nicht vergessen, die schon einige Jahre zuvor stand. Man darf aber eben auch nicht vergessen, wie Hisbollah und Syrien es danach geschafft haben, in den nächsten Jahren fast alle Ergebnisse dieses Aufstandes rückgängig zu machen. Dazu will ich jetzt gar nicht viel sagen, das ist ziemlich kompliziert. Ich kenne mich da auch nicht so sehr gut aus mit den libanesischen Verhältnissen. Aber unter anderem hat die Hisbollah eben 2008 etwas getan, was sie immer behauptet hat, nie zu tun, nämlich sie hat die Waffen gegen libanesische Kräfte, beziehungsweise wie es dann heißt, das eigene Volk gerichtet, in einer Machtdemonstration, bei der sie dann weite Teile Beiruts besetzt hat und es kam zu Straßenkämpfen und weil man sich verschiedenen Maßnahmen, die die Macht der Hisbollah beschränken sollte, widersetzt hat. Und als Reaktion darauf hat man eben ganz deutlich gesagt, wer tatsächlich die Macht im Libanon hat. Das ist nämlich die Hisbollah. Das ist die Kraft, die sagt, was geht und was nicht. Das ist die Kraft, die jederzeit ein Veto einlegen kann. Das ist die Kraft, die über die meisten Waffen verfügt. Und das ist die Kraft, die im Zweifelsfall auch nicht davor zurückschreckt, diese Waffen im Libanon selbst anzuwenden. Seitdem ist die Hisbollah, wie gesagt, unverkennbar die Vetomacht, gegen deren Willen und gegen deren Gewaltpotenzial nichts entschieden werden kann. Und seit diesem Jahr gibt es im Libanon dann auch sozusagen ganz offiziell eine Regierung, bei der das Hisbollah-Lager 18 der 30 Ministerposten innen hat und mit Najib Mikata auch ein Kandidat Ministerpräsident geworden ist, der eben von der Hisbollah präferiert worden ist. Es sieht also so aus, als ob die Hisbollah im Libanon so stark ist wie nie zuvor, sowohl militärisch wie auch politisch. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, und das wäre sozusagen der etwas optimistischere Schlussabschnitt, der zeigt, dass es vielleicht doch nicht so gut aussieht und dass die die Siegesgewissheit Nasrallahs doch auf nicht so festem Boden steht. Jetzt muss ich kurz zurückgehen. Genau. Ein Beispiel fand am 12.02.2008 in Damaskus statt. Da wurde nämlich dieser Mensch hier in einem Anschlag durch eine Autobombe getötet. Ich nehme an, viele Leute würden den Namen nicht kennen, beziehungsweise das Bild auch nicht kennen, aber tatsächlich, wer hier zu sehen ist, war der vermutlich wohl fähigste und auch gefährlichste Terroristenführer der Welt. Nimat Mugnia, jemand, der mit praktisch allem, was die Hisbollah an spektakulären Anschlägen verübt hat, wird damit in Verbindung gebracht. Also von den großen Selbstmordattentaten Anfang der 80er Jahre im Libanon, über die Welle an Geiselnahmen, Flugzeugentführungen, die Anschläge in Argentinien und anderen Ländern bis hin zum Libanon-Krieg 2006, den er mit ausgelöst hat und den er eben auch als Kommandant auf Seiten der Hisbollah geführt hat. Auch er hat übrigens sein Handwerk anfangs bei der Fatah, und später dann bei den Leibgarden von Yasser Arafat gelernt. Auf dem Bild sieht man, also die beiden alten Bilder unten und rechts, zeigen ihn 1985 bei einer Flugzeugentführung. Das Bild links oben wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Dazwischen war er quasi ein Phantom, der zwar überall seine Finger mit drin hatte, aber eben nicht zu fassen war und auch tatsächlich, anders als jetzt Bin Laden, nicht an die Öffentlichkeit getreten ist. Über Mugnia wird vermutet, dass er mehr im Dienste Teherans als der Hisbollah stand, was den Charakter und die Aufgaben der Hisbollah als global verlängerter Arm des iranischen Regimes widerspiegelt. Also einerseits will die Hisbollah eben einerseits will Iran eben auch mittels der Hisbollah weltweit Terror verüben, andererseits will es damit nicht ganz direkt in Verbindung gebracht werden und nutzt eben die Hisbollah als verlängerten Arm. Die Hisbollah hat allerdings gar kein Problem, sich mit Mugnia zu brüsten. Nur ein paar Beispiele. Nach seinem Tod, also natürlich links oben das Auto, in dem er eben in die Luft gesprengt wurde, oben rechts seine Beerdigung, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Massenspektakel. Links unten dann eben eins der regelmäßig durchgeführten Andenken. Der Faschistengruß ist ein durchaus übliches Ritual bei der Hisbollah. Also ich denke, die Bilder sind ja oft auch bekannt von den Paraden mit erhobenem rechten Arm. Da könnte man noch viele andere Bilder zeigen. Und unten rechts dann eben nochmal Bild von Nasrallah und Mugnia, die beiden jetzt sozusagen gleichzeitig als Kämpfer verehrt werden durch die Hisbollah. Einerseits ist nach dem Tod Mugnias eine gewaltige Rechnung offen und es wurde sofort darüber spekuliert, dass jetzt ein ganz großer Anschlag irgendwo erfordern würde, ähnlich der eben in Argentinien, als Rache für die damalige Ermordung des Hisbollah-Generalsekretärs. Und es gab auch Anschlagsversuche. Seit dem Tod Mugnias unter anderem wurde versucht, die israelische Botschaft in Aserbaidschan in die Luft zu sprengen und es wurden versucht, israelische Touristen in Ägypten dort einen Anschlag zu verüben. Beides sind allerdings vereitelt worden, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass sozusagen ohne das Organisationsgenie, wenn man es so nennen will, Mugnia, die Hisbollah doch mal deutlich geschwächt ist und nicht mehr in dem Maße in der Lage ist, solche großen Anschläge zu verüben. Das als ein Punkt dafür, dass die Hisbollah eben durchaus nicht nur im Aufwind ist, sondern auch herbe Rückschläge hat hinnehmen müssen. Ein weiterer Punkt Die Hisbollah wird aus dem Iran unterstützt, ein Land, das eben in den letzten Jahren immer stärker durch internationale Sanktionen unter Druck geraten ist, was, wenn man einigen Berichten folgt, auch zu einer Kürzung des Budgets der Hisbollah geführt hat. Also die Hisbollah wurde ganz wesentlich aus dem Iran finanziert und scheinbar mussten sie letztes Jahr eine Budgetkürzung von 40% hinnehmen, was einerseits eben die Hisbollah natürlich geschwächt hat, auch ihre sozialen Einrichtungen, durch die sie sich unter anderem eben ihre Massenbasis gesichert hat, geschwächt hat. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass die Hisbollah seitdem verstärkt eben auf andere Weise Geld beschaffen muss. Und das tut sie schon von Anfang an, wird nebenbei bemerkt, auch durch internationale organisierte Kriminalität und Drogenhandel. Also die Hisbollah ist ganz wesentlich in den internationalen Drogenhandel involviert. Das bringt ihr einerseits viel Geld, könnte ihr allerdings, wenn sie das wie in den letzten Jahren zu beobachten war, verstärkt vorsetzt, auch Ärger einbringen, den Staaten, die es einerseits, die einerseits sozusagen die Hisbollah akzeptieren als irgendwie ausländische Terrorgruppe auf dem eigenen Gebiet gewähren lassen. Da gibt es viele Staaten, die sich da eben nicht mit der Hisbollah anlegen wollen, weil da hat man ja gleich den ganzen Ärger mit Iran und so weiter. Also drückt man lieber die Augen zu. In Sachen Drogenhandel und organisierte Kriminalität ist das dann aber möglicherweise nicht der Fall. Und es könnte sein, dass die Hisbollah gerade ihre internationalen Netzwerke in den nächsten Jahren dadurch verstärkt unter Druck geraten werden. Weiterer Punkt, der sich vor kurzem ereignet hat, das UN-Sondertribunal wegen des Hariri-Mords 2005 hat am 30. Juni diesen Jahres die Anklägerschrift veröffentlicht und in der werden eben auch vier maßgebliche Hisbollah-Mitglieder angeklagt. Uns wird aufgefordert, die libanesische Regierung wird aufgefordert, sie dem Internationalen Strafgerichtshof zu übergeben. Das ist im Libanon ein ganz großes Thema, ob man mit diesem Tribunal zusammenarbeitet oder nicht. Im Moment gibt es die klare Aussage, dass sozusagen Hisbollah die Angeklagten nie übergeben wird, aber man darf den internationalen Druck, der dadurch auf Libanon und die Regierung mit Hisbollah-Beteiligung entsteht, nicht unterschätzen. Und der letzte Punkt, das ist vielleicht der spannendste und wichtigste, ist die politische Krise oder der Aufstand in Syrien und im Iran. Also 2009 bekanntermaßen gab es die gefälschten Präsidentschaftswahlen im Iran und danach in diesem Ausmaß nie gehabten Aufstand gegen das Regime, der lange Zeit nicht beruhigt werden konnte, der heute auch noch, wenn auch unterschwellig, den Iran destabilisiert. Und seit Anfang dieses Jahres ist in Syrien ein massiver Aufstand, der, so wie es momentan aussieht, durchaus den Fall des Regimes zur Folge haben sollte. Das heißt, die beiden größten Unterstützer der Hisbollah sind massiv unter Druck und es ist völlig unklar, wie lange sie sich noch an der Macht halten sollen. Also insbesondere für Syrien gilt das. Gleichzeitig haben diese Aufstände auch ganz wesentlich das Selbstbild der Hisbollah geschädigt, das Image geschädigt, weil in beiden Aufständen wurde berichtet, dass sie sich aktiv an der Aufstandsniederschlagung beteiligt hat, also sowohl aktuell in Syrien als damals eben im Iran. Das heißt, die Gruppe, die einerseits den Anspruch hat, ja, wir sind eine Befreiungsbewegung, wir kämpfen gegen die Diktatur, überall ist plötzlich sozusagen, es ist plötzlich die Schlägertruppe von blutigen Diktaturen, die rücksichtslos eben die Freiheitsbewegungen in ihren Ländern niederschlagen. Die Situation im Libanon kommt noch hinzu, wo eben auch die Hisbollah Stück für Stück das Image einer irgendwie Befreiungsbewegung verloren hat und inzwischen auch ganz, ganz offen gewalttätig auftritt und dem Land mit Gewalt die eigene politische Agenda aufdrückt. Versprechen möchte ich zum Schluss die Hoffnung äußern, dass die Zukunft nicht wie in den Triumphreden Nasrallahs aussieht, sondern eher von den Protestierenden in Syrien und anderswo, die gerade unter Einsatz ihres Lebens für die Freiheit kämpfen und die wissen, dass die größten Hindernisse dabei nicht Israel oder die USA sind, sondern die Führer in Damaskus, Teheran und Libanon sind, verkörpert wird. Und das hat sich auch durchaus bildlich dargestellt. Hier einige Szenen eben aus Syrien oder aus Protesten gegen das syrische Regime. Die Hisbollah-Fahne wird verbrannt, ein Bild von Nasrallah wird verbrannt, ein Bild von Assad wird verbrannt, die Flagge der Islamischen Republik Iran wird verbrannt und eben nicht die Flaggen von Israel und der USA. Ich denke, das sind durchaus Bilder, die uns optimistisch stimmen können und die vermutlich einfach mal den Herrn Nasrallah, der seit 2006 nicht mehr oder nur sehr vereinzelt öffentlich auftreten kann, sich in Bunkern verstecken muss, dem wird das so einige schlaflose Nächte bereiten und wie gesagt, ich hoffe zu Recht. Und ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.